aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Ich heiße herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF.
Bonjour, bonjour, einen wunderschönen guten Tag aus Straßburg. Es ist wieder soweit, eine neue Folge aus dem FF-Podcast. Diesmal in altbekannter Reihung. Tim sitzt am anderen Ende der Leitung und ich hier in Straßburg. Tim, alles fit?
Ja, bonjour, bonjour. Das ist aber dann auch alles, was aus dem französischen Unterricht noch hängen geblieben ist. Ja. Vielleicht noch Baguette könnte man noch und J'ai oublié mes devoirs könnte ich auch noch beitragen.
Oh, stark. Das hat sich eingebrannt, und, die Hausaufgaben vergessen.
Ja, ja, ja. Und mon père, also irgendjemand ist ein Kondukteur der TGV.
Ah, okay, sehr gut. Das finde ich auch gut. Ja. Ich habe hier immer das Problem.
Und Arthur et un perroquet natürlich.
Gut, das ist das kleine 1x1 im Französischunterricht. Das muss man wissen. Ich habe hier immer das Problem, vorhin hat ein Pakettyp ein Paket vorbeigebracht. Jo, ja. Er nicht Deutsch oder Englisch, ich ganz schwer nur Französisch. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Paket hier habe. Es ist sehr groß, ich habe irgendwo unterschrieben. My life in Frankreich. Das Problem ist, in dem Moment, wo du die Grenze überschreitest...
Wer bringt da die Pakete im Elsass?
Das war jetzt FedEx.
Das wird ja nicht DHL sein, FedEx. Oder? FedEx?
Ja. Ansonsten TNT, das gibt's auch.
Ah ja, okay. Ja.
Aber wie gesagt, wenn du die Grenze überschreitest, dann gibt's nur noch Französisch. Also dann wissen die auch nicht, dass sie irgendwie nur 8 Kilometer von der Grenze entfernt wohnen. Von Deutschland? Nee, noch nie gehört. Was ist das? Aber es ist sehr schön hier.
Aber du wirst dich in Zukunft ja immer besser zurechtfinden, da bin ich mir sicher.
Ja, absolut, absolut. Ich habe jetzt auch so einen Euro.
Hast du schon die Sprach-App angeworfen? Hier so Bubble?
Duolingo. Duolingo. Ja. Duolingo. Ah, ja. Wieder ein bisschen schleifen lassen. Ich habe momentan nicht so die Gehirnkapazität, jetzt auch noch das Französisch zu lernen. Ach, Schande über mein Haupt. Ich versuche mich so durchzutigern.
Wieso, warum, weshalb? Da kommen wir dann gleich nochmal
zu. Ja, ja, absolut. Ansonsten noch ganz kurz eine total coole Sache. Ich habe eben eine Moskito-App installiert. Kennst du Moskito-Apps?
Nee, erzähl mir mehr.
Total heißer Shit. Hier in Frankreich, wenn du aus dem Haus gehst, wirst du sofort attackiert. Und zwar nicht nur freundlich und überhaupt, sondern direkt von der gemeinen Tigermücke, Tigermoskito aus Asien, ne, invasive Art, richtig krank. Und ich wollte mehr wissen und dann wurde ich irgendwann auf die Moskito-App geleitet, durch so ein bisschen rumklicken. Und jetzt habe ich die und jetzt kann man da Moskito-Stiche und auch die Moskitos und Brutstätten melden. Und da kann man Punkte sammeln und damit haben sie mich. In dem Moment, wo man irgendwo Punkte sammeln kann, scheiße noch eins. Ich habe sogar mich eben stechen lassen, dass ich ein richtig schönes Bild bekomme von dem Moskito. Ich kann nachher noch ein Beweisbild hochladen.
Ja, aber also weißt du, was ich jetzt erwartet hätte?
Was denn?
Irgendeinen innovativen Ansatz, mit dem du mit dem Smartphone den Moskito vertreiben
kannst. Nein, um Gottes Willen, wo denkst du hin? Das wäre ja nützlich.
Und du willst Punkte sammeln.
Ah, ja, das wäre ja nützlich.
Jetzt lässt dich quasi verzwiebeln, aber melden darfst du.
Ich habe schon 2 Moskitos gemeldet. Und du kriegst dann so eine Antwort von einem AI-Generator, der erstmal sagt, dein Bild ist nicht so gut. Sag ich, Bruder, was soll das? Natürlich ist mein Bild fantastisch. Man sieht doch ganz klar die schwarz-weißen Streifen. Jetzt gucken sich es noch Spezialisten an und dann kriege ich hoffentlich noch mehr Punkte für meine 2 Moskitos.
Junge.
Das ist mein Highlight. Das ist so ein europäisches Projekt. Finde ich cool, sowas.
Oh, ich hätte gedacht, vielleicht so mit der Kamera, mit dem Blitz die Stiche veröden, damit sie nicht mehr wehtun.
Ja, oder so ein Signal, so ein krasse Unterschallwellen, die stören und nicht mögen.
Ja, irgendwie, ja. Nee. Hochfrequenz, ja. So, alle Moskitos hassen diese Frequenz und fliegen weg.
Nee, ich habe auch schon so
Moskito. Oh, das kommt so eine kleine Duftwolke aus deinem Smartphone.
Gar nichts. Moskitospray, das juckt die einfach. Ich glaube, das zieht die sogar an. ja, so verbringe ich meine letzten Tage bei der Bundeswehr.
mit Mückenstichen sammeln.
Mit Mückenstichen sammeln. Was soll ich sagen?
Aber meine andere Frage noch zu Frankreich. Ja. Ich meine, am Freitag ist es soweit. Das ist die letzte Podcast-Folge vor den Olympischen Spielen. Mhm. Gibt's Pläne?
Nee, gibt keine Pläne. Der August wird so crazy. Da kann ich jetzt nicht auch noch die Olympischen Spiele einbauen. Es tut mir sehr weh, weil die letzten Monate waren ja voll mit geilen Sportevents und ich wollte eigentlich die Taktzahl hochhalten. Aber schaffe ich nicht. Katastrophe. Mhm. Auch heute, so ein Tag ohne Tour de France ist einfach so ein verlorener Tag.
Das ist ein trauriger Tag.
Absolut.
Ne? Ein Tag Post-Tour.
Ja, und das dauert jetzt einfach noch
Post mal. Und die Post-Tour de France-Depression setzt schon ein.
Das dauert jetzt nochmal 344 Tage. Verdammt.
Ja. Ja. Das ist bitter. Wobei, ich habe einen kleinen Lichtblick für dich.
Ja?
Naja, also es sind jetzt Olympische Spiele. Und weißt du, was 2 Tage nach den Olympischen Spielen anfängt?
Warte. August. Kommt US Open? Nee. Zu früh.
Ja, auch.
Sag?
Ja, dein Radsportherz blutet ja.
Die Vuelta? Nee. Vuelta ist im September.
Sag mal.
Straßenmeisterschaft? WM? Nee, die war doch schon.
Nee, die ist Ende September. Da fahren wir mit dem Fahrrad, Tim, haben wir gesagt.
Stimmt. Tim, hilf mir.
2 Tage nach den Olympischen Spielen fängt die Tour de Femmes an.
Ah.
Die Tour de France der Frauen.
Boah, das ist aber auch assi, oder?
Ja.
So direkt so danach.
Und du weißt ja, das ist immer entertaining, weil in der Regel scheppert es da noch mehr als bei den Männern.
Oh, hammerhart. Ja, das stimmt. Wobei der Giro relativ entspannt war,
dazu,
der Mädels.
Ja. Aber noch dazu überträgt die ARD das Ganze.
Das finde ich cool.
Also da geht's nochmal.
Ja.
Ja, ich glaube 14 Tage oder 12 Etappen oder so sind es. Also da gibt es nochmal Radsport satt.
Frankreich ist auch richtig im Sportmodus, oder? Die haben ja ein Event nach dem anderen. Unfassbar.
Ja, vor allem schau mal nach Nizza dieses Jahr.
Ja.
Also da war Hyrox WM. Ja. Da war Ende von der Tour de France. Da ist jetzt...
Die Ironman WM ist auch noch.
Ironman WM?
Ja.
Ja. Der Frauen dieses Jahr, aber trotzdem Ironman WM. Ja. Also...
Da geht's ab.
Da ist schon richtig was
gibt. Da geht's ab.
Rugby-WM war, glaube ich, auch. War da nicht Rugby-WM?
Da bin ich nicht so tief drin.
Also dieses Jahr als Nizianer wäre ich richtig glücklich gewesen.
Ja, ich glaube, entweder richtig glücklich oder richtig angepisst. Weil du einfach jede Woche eine Straßensperre hast.
Schon angepisst.
Ja, genau.
Ja, in Paris sind sie jetzt schon angepisst.
Und die hatten nicht mal die Tour de France.
Also überall Straßensperren, Buslinien sind eingefroren.
Katastrophe.
Ja, fährt halt nichts mehr.
Ja. Also deswegen sage ich, entweder bist du da richtig happy drüber oder du hast einfach wünscht dir, dass der Scheiß rum ist. Ja.
Tja, also ich glaube, es hilft, wenn du ein großes Sportlerherz hast.
Hundertprozentig. Und das haben wir ja. Und deswegen,
oder ein Herz für
ich habe so Bock auf Olympia, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Programmempfehlung.
Wobei ich jetzt auch sagen muss, du zuerst.
Die kurze Programmempfehlung. Auf der ARD gibt es gerade so eine kleine Reihe hinsichtlich Olympia. Einmal schmutzige Spiele, einmal Krieg und Spiele, einmal Sport und Spiele. Also immer so ein bisschen thematisch drumherum gebastelt. Schmutzige Spiele ist ekelhaft. Kernmessage ist, dass man davon ausgeht, dass 20-50% der Athleten gedopt sind. Das sind doch tolle Neuigkeiten. Und Hajo Seppelt hat wieder einen rausgehauen. Der absolute Doping-Fahnder. Ich glaube, der meistgehassteste Mensch.
Mit den Spielen in Barcelona.
Ja, also. Genau. Ich glaube, er ist der meistgehassteste Mensch, mittlerweile auch bei der WADA, also der Welt-Anti-Doping-Agentur.
Ja.
Weil die kommt da auch nicht gut weg. Wirklich. Die Deppen.
Naja.
Kann ich nur empfehlen. ARD Mediathek kann einiges.
Ja, voll.
Tim, wo waren wir?
Du wolltest... Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, aber es ist ja nicht so schlimm. Zu Sachen Doku noch. Also, wer sportbegeistert ist, gerade die ARD-Mediathek, Junge, die feuert richtig einen raus. Also,
richtig gut.
Da gibt es jetzt auch viele Einzeldokus über Sportlerinnen, ja, weil die da so eine Sportlerinnen-Serie hatten,
ja,
wo sie quasi sehr erfolgreiche deutsche Sportlerinnen auch halbstündig begleiten. Auch sehr, sehr sehenswert.
Absolut cool, ja. Allgemein die Öffentlich-Rechtlichen, muss ich schon sagen, also GEZ zahle ich mittlerweile wieder gerne. Als Schwabe ist es schon crazy.
Sie mausern
sich. Ja. Also ich,
Jan, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF?
Ein Sportfest organisieren. Die kleinen Olympischen Spiele aus dem Odenwald, wenn man so will. Also ich lege die Messlatte schon sehr hoch. Ich weiß, aber... alles.
Hat es auch eine Eröffnungsfeier?
Wir hatten eine kleine Eröffnungsfeier, wir hatten eine Abschlussfeier, wir hatten Preise, wir hatten Verletzte, wir hatten Action, Stimmung, Tumulte, geil. Alles, was man will. Es hat nur noch das Fernsehteam gefehlt, weil die, also wir hätten 5 Fernsehteams gebraucht, weil einfach zeitgleich so viel passiert ist. Richtig, sehr zufrieden. Also Sportfest organisieren für, lass mich lügen, 600 Menschen, also inklusive Zuschauer, Athleten. Da war echt einiges geboten. Und
gib uns Hintergründe, was für ein Sportfest war das, was hast du gemacht?
Na, also hier, ich bin ja in so einem Bataillon, also das ist eine Größenbeschreibung einer Einheit und wir...
Ist es die größte Einheit, oder?
Nee.
Bataillon.
Nee.
Gibt es da noch was
drüber? Ja, gibt noch drüber. Regiment und dann das Kommando, je nachdem, mit welcher Teilstreitkraft du bist. Aber das geht jetzt zu viel ins Detail. auf jeden Fall, für den gesamten Standort habe ich das veranstalten dürfen, habe ich den Auftrag bekommen. Und ich hatte ganze 3 Wochen Planungszeit, also nicht so viel. Aber wollte natürlich als einer meiner letzten Aufträge, den ich direkt vom Kommandeur bekommen habe, glänzen. Und habe mein ganzes organisatorisches Talent zusammengetrommelt. Habe ein richtig cooles Konzept entworfen. Das musste dann durch verschiedene Gremien durch. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Gegenwind bekommen hinsichtlich, oh, das ist viel zu krass und viel zu militärisch und viel zu anstrengend. Und oh, die Leute brauchen mal Ruhe und bla bla bla. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Leute, wenn die im Wettkampfmodus sind, glaubt mir, dann haben die, dann wird es richtig geil. So, und dann... wurde das leider immer so ein bisschen verwaschener, aber der Kern ist geblieben. Und dann war mein Konzept so, dass ich 5 Stationen habe zeitgleich laufen lassen und ein Beachvolleyball-Turnier im Turnier, also quasi auch parallel laufen lassen. Und alles hat quasi in eine große Gesamtwertung reingezählt. Ich habe mir dann ein Punktesystem ausgedacht, wo du dann quasi auch die besten Zeiten als Grundlage für ein Punktesystem nehmen kannst, Strafsystem, es gab also von den Stationen her Biathlon, ich habe hier so Biathlon-Gewehre organisiert, mit Laufen, Schießen, dann...
G36.
Alles digital und Laser, gab keine Toten bei der Station. Dann so richtig männliche Sachen wie LKW ziehen.
M3 im Schützengraben.
Nee, um Gottes Willen. Dann gab es LKW ziehen. Ne? Also hier so unsere Military-LKWs, wo dann die starken Jungs mal zeigen konnten, was sie drauf haben. Dann gab es Gleitschutzketten und Radwechsel auf Zeit. Ja, also auch so eine klassische Logistikeraufgabe. Und mein Highlight war das Lieutenant Murphy Workout. Ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, ich muss es ein bisschen abändern. Aber da war mir klar, dass da die Stimmung zum Brodeln gerät. Und am Ende gab es noch ein Tauziehen. Also wirklich geil durchdacht, cooles System. Und die Leute hatten richtig Bock. Und die sind ans Äußerste gegangen. Also ich habe dann auch die Sanität eingeladen, dass wir da halt so einen Arzt haben, der gegebenenfalls unterstützt, falls jemand die Hitze oder die Anstrengung nicht verträgt. Und er musste, glaube ich, 4-mal eingreifen oder 5-mal, weil die Leute halt wirklich Bock hatten. Und die haben sich verausgabt. Und da war dann so ein bisschen Feeling von Hexenkessel. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Von 6 bis 18 Uhr stand ich dann an meinem Geburtstag. Das war nämlich auch noch der coole Punkt. Also weiß ich nicht, ob das so cool war. stand ich da auf dem Sportplatz und habe da die ganze Zeit organisiert mit Turnierleitung und Stationsverantwortlichen und bla bla bla. Aber voller Erfolg. Ja, geil. Voller Erfolg.
An dieser Stelle auch noch alles Gute nachträglich zu deinem 27. Geburtstag.
Dankeschön, Dankeschön. 27 ist ein cooles Alter, muss ich sagen.
Ja, ne?
Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie 32.
Voller Blüte.
Ja, ja, ja. Also ich fühle mich manchmal wie 32, aber das ist falsch. Das ist falsch.
Ja. Nee, ja. Vor allem auch, weil der Druck, ein richtig erwachsenes Leben zu beginnen mit 27 einfach noch nicht so massiv ist wie mit 32.
Ist so, ist so. Ich würde mir wünschen, wieder 28 zu sein.
Also da fragt dich ja mit 27 fragt dich ja niemand nach Haus, Familie, Altersvorsorge.
Gesellschaftlich hast du dann Narrenfreiheit.
Aktiendepots.
Ja. Ja.
Also kannst du jetzt nochmal richtig gut durchdrehen die nächsten 5 Jahre, Hammer. Bis du dann endlich 32 bist.
Und dann musst du dich mit den Themen beschäftigen, ganz klar. Also wenn nicht, dann...
Und dann musst du auf jeden Fall 2 Kinder und ein Reihenhaus haben.
Geliefert musst du da haben, ja. Ja. Ich habe jetzt einen Hund.
Ja, und alles Liebe nachträglich zum 32. Mensch.
Dankeschön.
Also jetzt wissen wir auch, wie du deinen Geburtstag gefeiert hast.
So ist es, auf dem Sportplatz. Und ich muss sagen, ich hatte davor meine Verabschiedung mit, also ein bisschen Bier trinken, ehrlicherweise. Und dann hatte ich 3 Stunden Schlaf und musste dann den ganzen Tag als, bei uns heißt es POC, Projektoffizier, Musste ich liefern. Aber hat wirklich Bock gemacht, ja. Cooler Tag, ja. Die Leute hatten richtig Bock und die haben echt alles gegeben und angefeuert, Stimmung war geil. Rundum gelungenes
sehr gut. Ist doch,
Ereignis.
Ist doch sehr schön zu hören, Mensch.
Ja, ja.
Ja, also das mit, die Menschen haben die Hitze nicht so gut vertragen, da kann ich sehr relaten, denn... ich konnte in der vergangenen Woche an die Startlinie stehen, nämlich an die Startlinie des Stuttgart-Laufs. Und ich muss sagen, es war die erste Wettkampfteilnahme seit einigen Monaten.
Ja.
Und es hat richtig Bock gemacht. Aber war gestern in Stuttgart dann schon auch sehr warm. Der Lauf hat schon um 9 Uhr begonnen, aber war halt trotzdem schon relativ warm. Und 3-4 Mal habe ich auch die Rettungssanitäter an die Strecke laufen sehen, weil schon jemand mit hochgelagerten Beinen am Streckenrand lag. Und das ist natürlich im Sommer immer ein Risiko.
Würdest du sagen, das ist so ein bisschen Eigenverschulden oder ist es Tagesform oder eine Mischung? Weil ich denke mir immer, also...
Ich glaube schon auch eine Mischung. Also viele überschätzen sich wahrscheinlich schon.
Hm.
Und beziehen einfach die äußeren Einflüsse nicht wirklich mit ein. Mhm. Also die glauben dann halt, sie laufen die gleiche Pace bei 30 Grad wie eben bei 15.
Ja.
Und das ist eben nicht so, weil der Körper einfach viel schneller erhitzt und erwärmt. Und wenn der Kopf mal das Signal bekommt, die Körpertemperatur steigt in bedrohliche Sphären, dann ist einfach, dann ist einfach Feierabend.
Ja, aber das, also...
Und dann kippt ja auch mal der Kreislauf weg.
Ich meine, du hast ja jetzt auch schon die eine oder andere intensivere Sporteinheit gehabt. Ich weiß nicht, ich finde das schon eigentlich eher Eigenverschulden. Also viel trinken...
Ja gut, also ich meine, safe. Also du kannst sicher viele präventive Maßnahmen treffen.
So.
Viel trinken, ja. Gut essen, ja. Jetzt nicht nüchtern an die Startlinie stehen. Klar, gibt's sicher viele Dinge, die du tun kannst, um sowas zu vermeiden. Am Ende des Tages muss ich aber auch sagen, und das sage ich jetzt sehr leise und auch mit einem Ausrufezeichen dahinter, ein bisschen Bewunderung habe ich schon für die Menschen, die sich dahin bringen können, wo sie wirklich sagen, mir gehen die Lichter aus. Weil ja. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie gelungen. Also weißt du, was ich
ja,
meine?
Ja, absolut, absolut. Ey, wir hatten,
sich wirklich in Sachen Leiden so weit zu bringen, dass sie sagen, hey, sie schießen sich so ab, dass echt mal Feierabend ist.
Ja. Krass, ich...
Und natürlich haben wir alle schon Läufe gehabt oder Wettkämpfe gehabt, wo es wirklich doll weh tat, aber ich war jetzt noch nie so weit zu sagen, okay, mir gehen die Lichter aus.
Also stimmt. Ich habe das jetzt auch am Mittwoch wieder bei 4 Leuten gesehen, die quasi noch 800 Meter laufen mussten mit Weste. Und klar war, die bei jedem Schritt, das war's. Und dann wurden die auch durchgeschliffen und haben gebrochen und da war, ich sag's dir... Ja. Pure Ekstase. Und dann,
kennst du das Video von den Brownlees?
Ja.
Die Kurzdistanz-Triathleten.
Das ist doch.
Wo Jonathan.
Ja.
Oder ja, Jonathan und Alistair.
Der Linke.
Also auch Olympiasieger schon gewesen. Ja. Genau. Und ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen, welcher der beiden kurz vor der Ziellinie einfach irgendwie ins Taumeln gerät, weil er so dizzy ist. Ja. 100 Meter vor der Ziellinie. Und sein Bruder rennt vorbei und nimmt ihn unter den Arm und trägt ihn über die Ziellinie.
Ja, krass. Und von den beiden gibt es doch noch ein Video. Ja. Oder zumindest von dem einen von denen. Und das ist immer der Trailer für den Eurosport-Player, wo sie halt so geile Sportmomente zeigen. Und dann rennt der eine über die Ziellinie, fällt hin und dann schaltet aber Eurosport weg. Und wenn man das Video kennt, weiß man, dass er danach kotzt. Also, ich warte die ganze Zeit auf den Moment.
Ist mir übrigens auch noch nie passiert, dass ich gekotzt habe vom Voranstrengen.
Nee, mir auch nicht. Jetzt kann man sagen, wir sind noch nicht an unsere Grenze gekommen.
Aber ich glaube, das ist halt auch einfach irgendwie eine Präposition. Also, da musst du irgendwie halt auch einfach, ja, dafür gemacht sein. Ist vielleicht der falsche Begriff, aber bei manchen kommt es halt vor, bei manchen vielleicht nicht.
Wie war es jetzt beim, wie hast du dich jetzt
gefühlt? Deshalb sage ich so, es ist natürlich ein Großteil irgendwie selbst verschuldet, aber klar, wenn du in dem Moment halt einfach so im Tunnel bist und Gas gibst und dir dann irgendwann mal die Beine weggehen,
ja.
So, dann will ich jetzt nicht sagen, du Idiot, so, sondern wenn du alles dafür getan hast, dass du fit und gesund und gut versorgt an der Startlinie stehst und dann umkippst, dann ist es vielleicht auch mal äußerer Umstand.
Okay, aber ich
das meine ich damit.
Ich habe jetzt eine unbestätigte Statistik, 80% Eigenverschulden, so.
Ja,
Punkte gemacht.
Ja, würde ich mitgehen. Ja, und vielleicht noch, um den Stuttgart-Lauf abzuschließen, also mehrere tausend Teilnehmer, 10 Kilometer Rennen, normalerweise ist der Stuttgart-Lauf ein Halbmarathon, ja. Aufgrund der Europameisterschaft Fußball war das dieses Jahr aus Sicherheitsgründen oder welchen Gründen auch immer nicht möglich, deshalb nur in Anführungsstrichen 10 Kilometer. Ich bin mit einer Kundin von uns gelaufen, also eine Kundin aus der Sporternährung oder Sporternährungsberatung, die das Ziel hatte, unter 50 Minuten zu laufen. Ich habe sie gepaced, wir sind angelaufen, die ersten 2 Kilometer auf 4,45, weil ich gedacht habe, ja, es ist vielleicht mal nicht schlecht, sich ein bisschen Puffer rauszulaufen.
Ja.
Aber die Hitze hat der Kundin schon auch zu schaffen gemacht.
Glaube ich.
Bei mir ging das Ganze, ich will jetzt nicht sagen erstaunlich gut, aber ich stand schon eine Weile nicht mehr an der Startlinie und dann weißt du natürlich auch nie so richtig, wo stehst du.
Ja, stimmt.
Ich konnte es relativ sauber und entspannt durchlaufen. Das bietet sich natürlich auch an, wenn du Pacer bist, dass du nicht am Anschlag laufen musst. Und so bin ich meinen 5er-Pace-Stiefel runtergelaufen und habe gehofft, dass meine Kundin sich einfach nur an meine Fersen hängen kann. Aber ich habe dann so bei Kilometer 5 schon gemerkt, das wird schon sehr zäh,
ja,
für sie.
Ja.
Und habe dann versucht, sie runterzukühlen. Und das Coole ist ja, ich bin jetzt das zweite Mal als Pacer gelaufen. Auf was du auch alles achtest, wenn du wirklich als Pacer läufst. Mhm. Also natürlich auf die möglichst optimale Linie, aber natürlich auf die anderen Läufer, dass die deine, die zu pacende Person in Frieden lassen und dass die ein bisschen Platz hat. Dann natürlich, wo läufst du? Also im Hinblick auf die Sonne. Wir haben immer versucht, die Linie im Schatten zu suchen, weil es einfach, wie gesagt, doch schon warm war.
Ja.
Und da jede Möglichkeit der Kühlung bzw. jede Vermeidung der Überhitzung einfach gegeben sein sollte oder man mitnehmen sollte. Dann läufst du an die Wasserstation, nicht für dich, sondern für denjenigen, den du pacest, und schaust, dass du so viele Becher wie möglich bekommst, damit du sie auch ein bisschen kühlen kannst. Also all das habe ich mich halt in den 10 Kilometern gekümmert. Und im Ziel war ich dann mit einer 4,58er Pace. Also ich würde sagen, es ist relativ gut aufgegangen, was wir da geplant haben.
Ja.
Die Kundin selber war leider ein paar hundert Meter hinter mir, weil ich am Ende dann halt schon versucht habe zu sagen, komm, häng dich einfach an meine Fersen und wir laufen das unter 5er Pace.
Ja.
Aber sie ist dann halt am Ende schon ziemlich geplatzt und ja, ich habe dann geschaut, dass ich meinen Auftrag gut durchziehe und habe gehofft, dass sie sich davon einfach ein bisschen mitziehen lassen kann. Aber da war halt am Ende dann auch Feierabend.
Luft raus.
Ja, und Und so waren wir eben knapp, also als Team dann eben knapp über 50. Aber insgesamt.
Du warst quasi sowas wie der Edelhelfer bei der Tour de France und Wasserträger und.
Ich war der Nils Pullitt.
Du warst der Nils Pullitt.
Unter den Läufern.
Sauber, sauber. Aber ich kann mir das auch cool vorstellen. So für jemand anders zu laufen.
Du, das hat Bock gemacht, weil das erste Mal, das zweite Mal in meinem Sportlerleben stehst du nicht für dich selber an der Startlinie, sondern für jemand anderen, was eben auch impliziert, dass du nicht komplett am Anschlag läufst. Ja. Also 5er Pace ging jetzt ganz angenehm, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kannst du natürlich ein bisschen links und rechts gucken. Ja. Dann kannst du ein bisschen gucken, hey, was ist eigentlich an der Strecke so los? Du kannst die Musik aufsaugen. Du kannst mal nett grüßen, in die Kameras winken und so weiter und so fort. Ja. Das kannst du ja, wenn du wirklich auf Anschlag läufst, meistens nicht, weil du wirklich so voller Laktat bist und auch einfach am Anschlag, dass du das nicht wirklich genießen kannst. Das gestern konnte ich wirklich sehr genießen, hat echt Spaß gemacht. Und dann ist es auch mal ganz schön. Ja. Ich glaube, man muss nicht jeden Wettkampf vollkommen auf Anschlag laufen. Und dadurch, dass ich jetzt erst wieder ins Wettkampfgame eingestiegen bin, war das eine gute Abwechslung zu der Tatsache, immer für sich selbst zu laufen.
Hört sich richtig cool an. Kann ich sehr relaten. Ja. Also finde ich ein spannendes Thema. Vielleicht könnte man da dran arbeiten.
Also Pacer, im Laufsport ist es ja sehr in common, würde man im Englischen sagen. Ja. Also sehr normal. Gerade in höheren Leistungsbereichen, also beim Marathon hast du eigentlich immer Pacer am Start, die dann halt irgendwie nach 30 Kilometer oder so rausgehen. Spannend wäre das mal zu sehen, ob man das auch im High Rocks umsetzen könnte. Also ob man sagen könnte, Kunde oder Freund XY hat die Zielzeit Z.
Ja.
Und ob man das dann gleichmäßig so durchlaufen könnte, dass man einfach den Hasen spielt für jemanden, der schwächer ist, logischerweise.
Ja, ja. Also sehr interessant, finde ich cool. Müssen wir beobachten. Du kennst unseren Lieblingspacer, den Flo Ranz. Hier der Instagram-Typ.
Ja.
Der macht das ja auch crazy professional. Also, ist ein Thema, was kommt.
Ich glaube, die berühmtesten Pacer waren unter anderem auch mal die Ingebrigtsens.
Stimmt.
Weltmeister über 1500 und 2000 Meter, glaube ich. Ja. Die ihrer Zeit Elio Kipchoge auf seinem Sub-2-Marathon-Projekt am Wiener Prater gepaced haben. Ja. Und die waren dann meines Wissens nach immer nur 1-2 Kilometer im Lead und haben sich dann als Pacer abgewechselt, weil das Projekt war ja nicht unter Wettkampfbedingungen wurde das abgehalten, sondern unter Laborbedingungen. Ja. Ja, genau. Und dann konnten sich die Pacer eben auch abwechseln.
Ich glaube, ich könnte wirklich auch nur ein Kilometer pacen. Und das auch mit
Eliud Kipchoge mit einer 2,50er Pace.
Also
kannst du einen Kilometer 2,50?
Bin ich schon gelaufen, ja. Bin ich schon 2,54 ist, glaube ich, mein Rekord. Aber danach Übungsende. Chance.
Ja.
Da war Feierabend.
Nee, wirklich. Also bei mir keine Chance. 2,54 oder 2,50, völlig krank.
Und das ist ja krass, ne? Also der läuft es halt auf, verrückt. Aber hört sich gut an, Tim.
verrückt.
Wie viel Teilnehmer waren? Also wie groß war der Lauf?
Oh, ich weiß es nicht genau. Also es waren ja zwei Läufe, 5 Kilometer und 10 Kilometer. Mhm. Aber die Infrastruktur war echt cool. Also der MHP-Arena, also am Stadion des VfB Stuttgart, sehr weitläufig. Start und Ziel war auf der Mercedesstraße, auf der großen Straße davor. Dann ist man einmal ums Stadion gelaufen, durch Cannstatt durch, am Neckar entlang. War schon schön. Und paar Tausend, also genau kann ich es nicht sagen. Aber war so sehr crowded, hab viele Bekannte gesehen, was auch wieder cool war. Ja. Und als After-Race-Verpflegung gab es für den Schwaben Maultaschen umsonst.
Sauber.
Die ich dann gerne auch ausgelassen habe.
Ausgelassen?
Ja.
Musst du mitnehmen, kannst du einfrieren.
Ich bin dann relativ zügig nach Hause gefahren, weil ich am Nachmittag erstens noch ein bisschen arbeiten musste und zweitens auf der Rolle dann die Tour de France angeschaut habe.
Ah.
Und ja, das letzte Zeitfahren, das wieder mal der Dominator in überragender Manier gewonnen
Unfassbar. Hat. Unfassbar.
Ja, das war schon.
Ich habe so viele Vorbilder der Woche. Krass, ich kann mich bis nicht...
Du, ich wollte das auch schon sagen. Also Vorbilder der Woche könnte ich dir heute 5 nennen. Ja. Ich habe mich jetzt auf 1 festgelegt, aber da kommen wir natürlich am Ende Folge nochmal.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Jan, der letzte Abschnitt dieser Folge, in der wir inhaltlich jetzt nicht allzu viel darzubringen haben, aber das ist auch mal in Ordnung an so einem entspannten Montag, ist der Stichpunkt Live Lately. Also, du hast es schon gesagt, deine letzte Woche bei der Bundeswehr ist angebrochen. Ja. Gib uns doch mal ein Update, was geht bei dir in den letzten Wochen so, was ging bei dir in den letzten Wochen so und vor allem, was steht die kommenden Wochen an, weil du hast gesagt, der August wird so krank. Erzähl uns mehr.
Ach du, wo soll ich anfangen? Na so, seit Januar, also habe ich auch schon in diversen Podcast-Folgen erzählt, ist klar, dass ich die Bundeswehr verlasse und ich habe das immer vor mir hergeschoben, mich nicht wirklich damit beschäftigt, auch das Thema Umzug ist jetzt zwangsläufig relevant geworden hinsichtlich der Veränderung nach München, weil da der neue Arbeitgeber ist und so weiter. Und ich habe immer gedacht, naja, so im November letzten Jahres, als ich die Kompanie abgegeben habe, war so mein emotionaler Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das, jetzt bist du durch, hast dich verabschiedet, jetzt kommt nur noch so ein bisschen Stabsarbeit etc. Aber ich habe schon letzte Woche gemerkt, dass da schon noch so ein bisschen Restliebe zur Bundeswehr ist und auch zu den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Ja, und so gilt es, das so ein bisschen zu balancieren, also den emotionalen Aspekt hinsichtlich Time to say goodbye, diese ganzen Bereiche, die man so kennengelernt hat bei der Bundeswehr, die man auch schätzen gelernt hat bei der Bundeswehr, muss man jetzt hinter sich lassen. Also das Thema Kameradschaft ist echt relevant. Da bin ich super gespannt, wie das in der zivilen Welt ist. Also Kameradschaft ist auch ganz schwer zu beschreiben. Das ist so der Kit, der zwischen den Menschen ist, die bei der Bundeswehr sind. Die Gepflogenheiten hinsichtlich dem Alltag, dem Respekt den Personen gegenüber. Das finde ich schon absolut beeindruckend und war immer so Faszination Bundeswehr. Und das jetzt so hinter sich zu lassen, bin ich sehr gespannt. Aber parallel und deswegen balancieren musste ich halt auch noch diesen ganzen administrativen Themen irgendwie so begegnen. Also ein Umzug bilde ich mir immer noch ein, dass ich das in 2 Tagen hinkriege. Ich bin sehr gespannt, also mit Umzugsunternehmen. Weil 2 Tage später, also ich will Montag, Dienstag umziehen und am Donnerstag ist der erste Tag im neuen Job. Ja, das sind jetzt alles echt, echt wilde Momente und wilde Zeiten und ich habe ja schon mal gesagt, so Veränderungen finde ich eigentlich gar nicht so geil. Also danach dann cool schon, aber in der Veränderung steckend, schwierig, schwierig. Und jetzt fängt man halt an, so zu belegen, alles klar, das ist jetzt so das letzte Mal, dann ist das jetzt hier das letzte Mal. Ich musste schon die ersten Kameraden verabschieden, also mich von denen verabschieden, weil die dann jetzt im Urlaub sind und da fühlt man irgendwie immer so weirde Gespräche. Ja, wir sehen uns ja wieder. Auf keinen Fall werden wir uns wiedersehen. Also,
ist so... Habe ich auch immer bei Abschieden festgestellt. Ja, so. Ja. Es passiert einfach selten, dass man sich
wiedersieht. 5% von denen siehst du wieder. Ja. Also jetzt ist mein Job natürlich auch so ein bisschen bundeswehrnah, aber ich sehe jetzt aktuell nicht, dass ich da irgendwie das große Verlangen habe, wieder nach Waldürn zu gehen. Auch jobbedingt. Und aus freien Stücken mache ich es halt nicht. Da muss man halt so ehrlich sein. Ne? Im Gespräch sage ich natürlich, man sieht sich immer, die Welt ist klein und bla. Weil man es vielleicht auch so ein bisschen hofft. Aber im Endeffekt, nochmal, ich glaube, da passiert jetzt erstmal nichts mehr. So 2, 3 glaube ich schon, dass ich mir behalte. Das ist auch so die Erkenntnis aus den letzten Jahren Bundeswehr, aus den 13 Jahren Bundeswehr, dass du von 10 Leuten immer so 1, 2 behältst. Ja. Wo sich es dann auch, ich will nicht sagen lohnt, weil es lohnt tut sich für die alle, aber wo man dann auch die Energie hat, um die Freundschaften und die Kontakte zu pflegen. Das muss man schon so sagen.
Ja. Absolut, ja. Wo die Priorisierung einfach dementsprechend
ist. Genau. Und jetzt das ganze Administrative, das ist jetzt quasi noch für die nächsten Tage mein Job. Das ist eigentlich ganz cool, weil es einem den Abschied leicht macht. Man muss Unterschriften sammeln, als ob ich ein Freundebuch ausfülle. Also
so eine Laufkarte kriegst
Laufzettel,
du da, ne?
Genau, Laufzettel. Wo ich an die verschiedenen Stellen muss und jeder schreibt da einfach nur irgendwas hin und also ja, gehört dazu, ist wichtig, dass man an alles denkt und allgemein der Papierkram, ey, ich sag's dir, ich werde zugebombt mit Formularen, Dokumente, ich muss mich um eine Krankenversicherung kümmern, Hilfe, das sind alles Dinge, die gab's nicht. Also dieser Rattenschwanz ist schon komisch, nicht so cool.
Ja, wenn du mal ein bisschen Eingliederungshilfe brauchst, dann sagst du einfach Bescheid.
mach ich. Das Gute ist, mein neuer Arbeitgeber, wie gesagt.
Krankenversicherung.
Da bin ich schon durch. Da bin ich schon durch. Da habe ich mich schon über den Tisch ziehen lassen. Ja. Das ist schon beim Versicherungsberater.
Ja, ich wollte schon sagen, eigentlich bräuchtest du ja so eine Krankenversicherung, wo man sich auch wieder mit Punkten irgendwas, irgendwelche Rabatte
einhalten kann. War die zweite Frage.
Die gibt's ja mittlerweile auch.
Ja,
also
ja.
Irgendwie App getrackt, irgendwelche Fitnesskrankenkassen, die dir dann quasi Bonus geben oder Beiträge erlassen, wenn du fleißig bist. Da sehe ich dich.
Hundertprozentig alles, wo es Punkte, Gamification, Leute, ich mach's. How much? Wie viel muss ich bezahlen? Attacke. Ja. Also von daher, das sind so die Dinge. Ich glaube, so richtig realisieren tue ich es dann erst nächste Woche Donnerstag, wenn ich morgens mir überlegen muss, was ich anziehe, weil auch das gab es in den letzten 13 Jahren nicht. Da war es halt die Uniform.
Ja, das ist aber, das ist heftig. Also ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres, wie wenn du morgens nicht überlegen musst, was du anziehst.
Ohne Witz. Und ich bin ja, ich gebe zu, ich bin hier und da eitel. Und ich weiß ja noch gar nicht, was der Dresscode im Büro ist. Also ich kann am ersten Tag, ganz schwierig, ich habe versucht, es auf dem Sommerfest, ich war jetzt schon auf dem Sommerfest von denen, so ein bisschen herauszufinden, was dann so der Style ist. Ich folge denen auch auf LinkedIn natürlich und gucke dann immer so, okay, jetzt hatte der Sneaker an. Kann ich mir das gleich erlauben, Sneaker? Na, weiß ich nicht.
Ja, im Zweifel Anzug und Sneaker und keine Krawatte.
Irgendwie so. Ich glaube, das ist der Vibe, der da auch ist. Und das werde ich dann relativ zügig rausfinden. Das Gute ist, ich treffe mich nächste Woche noch mit meinem zukünftigen Arbeitskollegen vorher. Dann läuft es, ja. Also,
dann kannst du mal fragen.
Genau. Was jetzt halt neu ist, ist auch neue Nachbarschaft, neue Wohnung an sich. Dann musst du ja da auch wieder neues Gym suchen, neue Routinen basteln. Ich kenne meine Arbeitszeit noch gar nicht. Also grundsätzlich Vertrauen, Arbeitszeit, aber das heißt ja alles und nichts. Von daher,
gut,
super spannend.
Ja. Ich finde, wie heißt es so schön, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Absolut.
Und ich mag eigentlich diese Neuanfänge sehr. Ich meine, ich habe jetzt schon einige Neuanfänge in meinem Leben hinter mir. Und es ist schon spannend. Also,
aber
mir gibt diese Zeit immer sehr.
Gibt die dir retrospektiv was oder auch in dem Moment? Weil sonst würde ich das echt unterschreiben.
In dem Moment bin ich schon immer so ein bisschen hyped.
Okay.
In dem Moment bin ich schon mal ein bisschen hyped, muss ich sagen.
Okay.
Ja.
Aber
also,
ich mag dann dieses Goodbye nicht.
Also vielleicht mal angefangen, mein allererster Change, so abgesehen jetzt von meinem Grundwehrdienst bei der Bundeswehr, Umzug nach Erlangen. So, dann hast du da schon mal das erste Mal in deinem Leben in einer WG wohnen. Ein Jahr Südafrika, wo du die Sprache eigentlich gar nicht
gut
sprichst.
Natürlich krass, ja.
Also Englisch, aber ja. Das ist dann auch nochmal krass. Dann 2 Jahre Hamburg, 1 Jahr Sylt, 2 Jahre Hannover. So, ich habe schon viele Neuanfänge auch in vielen Städten und auch in unterschiedlichsten Branchen und Funktionen hinter mir, dass ich das nach wie vor sehr zu schätzen weiß, weil ich glaube, sie bringen mich menschlich einfach super, super weiter.
Hundertprozentig, ja.
Nicht, dass die Bundeswehr dich in 13 Jahren menschlich nicht auch weiterentwickelt hätte, aber in der Veränderung wächst der Mensch, glaube ich. Und du wirst in den nächsten Monaten noch so viele neue Dinge erfahren, erlernen und neue Eindrücke sammeln, dass das, glaube ich, ein richtig spannender und cooler neuer Lebensabschnitt werden wird.
Absolut. Also und ich freue mich auch wirklich. Ich bin richtig voller Tatendrang. Deswegen ist jetzt auch keine große Pause mehr dazwischen. Also ich glaube, es wurde vielerseits empfohlen, dass man, ja, nimm dir doch nochmal einen Monat und du kriegst doch dann auch noch finanzielle Unterstützung und überhaupt. Ja, ich habe aber die Bundeswehr nicht verlassen, um danach zu chillen, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Ja. Ich habe die Bundeswehr verlassen, um meine Energie vielleicht noch zielgerichteter irgendwo einzubringen. Und deswegen bin ich eigentlich eher, dass ich es jetzt gar nicht erwarten kann. Ja, ja.
Ja, glaube ich.
Und das ist dann wirklich ein Neuanfang.
Vielleicht.
Aber nochmal, um das abzuschließen. Also ich habe in dem Moment der Veränderung, und ich hatte ja auch schon relativ viele Dienstpostenwechsel und Ortswechsel, innerhalb der Bundeswehr natürlich, aber die Veränderung ist da quite the same. Fand ich immer so die ersten Wochen eigentlich nicht so geil, und jetzt spüre ich aber, dass ich auch, glaube ich, die ersten Wochen geil finden könnte. Ja,
ja, ja. Ja.
We will see.
Ja, bestimmt.
We will see.
Man gibt dir natürlich auch nochmal eine ganz neue Freiheit.
Ne? Ja, genau, genau. Ja.
Also.
Das muss man echt sagen.
Ja. Ja. Vielleicht, das ist jetzt unvorbereitet, aber mal so ganz plastisch, deine drei größten Learnings aus 13 Jahren Bundeswehr?
Also eines meiner größten Learnings war, wie wichtig es ist, einen guten Vorgesetzten zu haben und ein guter Vorgesetzter zu sein. Also ich hatte einen relativ jung in meiner Karriere, und der hat mich über 2 Jahre krass geprägt. Und zwar nicht, weil er gesagt hat, hey, alles ist cool, was du machst und du bist der Beste und überhaupt, sondern der hat mich eigentlich erst mal so ein halbes Jahr ständig auflaufen lassen. Und das habe ich dann auch immer versucht, jedem mitzugeben und auch ähnlich zu agieren. Also ich bin mit Option A vorbereitet in sein Büro, ne, und mit Option B raus. Dann bin ich mit Option A und B rein, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich ihn, und bin mit C raus. Und mich hat das so genervt. Und ich habe aber nicht aufgegeben, und das ist eigentlich so die Quintessenz daraus, dass ich irgendwann mit 4 Optionen rein bin, dass er quasi keine Alternative hat mehr mir vorschlagen, unterbreiten, aufzwingen können. Und diese Akribie, die er da in mir hervorgerufen hat, und es dann aber am Ende auch honoriert hat, also es war jetzt nicht einfach nur, weil er mich scheiße fand, sondern weil er genau diesen Lerneffekt erzeugen wollte, muss ich sagen, genial, genau in der richtigen Zeit so einen richtigen Führer zu haben, ist elementar und nehme ich auf jeden Fall mit und habe ich auch mitgenommen. Also ich habe relativ viel von seinem Führungsstil kopiert, weil er auch zu mir gepasst hat. Also jetzt nicht einfach nur stumpf, ich mache das auch so. Riesen-Learning. Dann das zweite ist auf jeden Fall geduldig sein. Das habe ich auch jeder jungen Führungskraft empfohlen, dass es erstmal darum geht.
Das ist immer ein ganz beliebter.
Ja, ich weiß. Erstmal die Dinge anzugucken, erstmal wirklich auch ruhig zu verstehen. Also mir hat man nachgesagt, dass ich in den ersten Wochen immer unfassbar ruhig bin. Und da war schon immer die Sorge, dass ich, oh nein, jetzt habe ich schon wieder so einen introvertierten und in sich gekehrten. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das gar nicht bin. Aber ich habe mir einfach immer die Zeit genommen, die Prozesse und die Menschen aus einer gewissen Distanz zu verfolgen, ohne jetzt reinzugehen und sagen, hey Leute, ich bin der Neue, ey, heute machen wir es so, ey, ab jetzt geht's da lang. Weil das Einzige, was man dadurch erzeugt, ist Ablehnung. Das war auch...
Ja, ich glaube, also das ist was man... wo man sehr schnell reinrutscht, ja. Weil man natürlich voll viel Euphorie und Enthusiasmus mitbringt. Ja. Und voller Tatendrang ist, und dann natürlich willst du direkt loslegen, aber ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp, den du da gibst, weil auch ich habe das gelernt. Es gab bei mir auch berufliche Stationen, wo ich Führungskraft war, wo ich vielleicht zu schnell zu viel wollte. Und retrospektiv sicher auch einer der Dinge, die ich mir ans Revers hefte, also die vielleicht nicht immer so gut gelaufen sind, ganz klar. Sich zu wenig Zeit zu geben, die Dinge wirklich zu durchdringen und zu verstehen und dann auch ein Unternehmen zu verstehen, weil das ist, glaube ich, das, was am längsten Zeit auch braucht, Kultur zu verstehen, Unternehmen zu verstehen, Hierarchien zu verstehen.
So ist es, ja.
Das ist schon tricky.
Genau, also weil auf dem Papier siehst du natürlich immer auch die ganzen formellen Strukturen und wie alles läuft und womöglich hast du noch Prozesse modelliert, also du kannst das alles auch dir aneignen, ohne dabei gewesen zu sein. Die Wahrheit sieht aber immer anders aus. Und um das zu verstehen, musst du mit einer gewissen Distanz das betrachten. Das habe ich am Anfang nicht gemacht. Das ist mir auf die Füße gefallen. Hast du super schnell ein Feedback bekommen, was nicht gut war. Das habe ich aber mit, und das ist auch, glaube ich, so ein richtig wichtiger Punkt, dass man ganz viel reflektieren muss, sein eigenes Handeln und nicht direkt auf die anderen gehen, sondern immer bei sich anfangen. Und das habe ich auch bei der Bundeswehr gelernt, eine gewisse Demut zu haben, um halt tatsächlich auch sich einzugestehen, dass das scheiße war. Das muss man nicht anderen sagen. Das würde ich auch nicht unbedingt immer machen und sagen, hey, ich bin total doof und ich habe einen Fehler gemacht und überhaupt. Aber man muss es sich eingestehen, um daraus Lösungen zu finden. Das sind, glaube ich, so die drei Dinge, die ich von der Bundeswehr mitgenommen habe. Und ich bin super dankbar
Führung,
über die Zeit.
Geduld, verstehen.
Ja.
Ja, also Führung, Geduld, verstehen und reflektieren. Ja. So, das habe ich jetzt rausgefiltert.
Ja, genau. Und damit bin ich dann in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren, sodass ich getrost sagen kann, das ist auch so ein bisschen approved in der Realität. Auch in einem sehr dynamischen Umfeld. Also es ist ja nicht immer so, dass du eine Entscheidung fällst, wenn du dich 3 Wochen zurückziehst, die komplett durchdenkst, sondern es zeigt sich ja dann meistens so dein Führungsstil in den eher spontanen, chaotischen Situationen. Und deswegen, wenn man da so eine gewisse Routine entwickelt hat und auch die Bestätigung bekommen hat, dass es klappt, ist das super wertvoll. Kann ich nur empfehlen.
Absolut.
Ja. Also das sind so unvorbereitet aus der Hüfte geschossen, die Dinge, die mich mit
Ja, ich habe dich ein bisschen überfallen, das tut mir leid, aber ich weiß ja, dass du das auf dem Kasten hast und von daher vielleicht auch nochmal ein bisschen Mehrwert für unsere zukünftigen Führungskräfte hier unter den Podcast-Hörerinnen und Hörer, weil Jan als auch ich ja beide schon auch Führungserfahrungen haben.
Ja.
Du mit wie viel Kolleginnen und Kollegen waren dir untergeordnet in der Spitze?
Ich hatte 200 insgesamt. Ja. Also mit einer gewissen Struktur natürlich, also mit Unterführern. Ich habe die nicht direkt geführt, das würde auch gar nicht gehen. Aber die Disziplinarverantwortung hatte ich für 200 Soldatinnen und Soldaten.
Ja, letztendlich ist ja die Frage, wie viele Menschen sind dir im Organigramm untergeordnet?
Ja, genau. Ja, ja. Aber
also bei mir waren es mal bis zu 50. Ja. Und da sind natürlich schon Learnings daraus entstanden, die wir euch an dieser Stelle auch ganz gerne mitgeben.
Klar.
Wenn da Interesse ist, vielleicht da auch mal tiefer reinzugehen.
Ja, ist eigentlich ein cooles Thema.
Sehr, sehr gerne Rückmeldung geben und Feedback geben. Ja, ich finde auch, also ich meine, ich habe jetzt zwar gerade keine 50 Mitarbeiter, aber letztendlich als Gründer und Geschäftsführer eines Eigenunternehmens bist du natürlich auch immer irgendwo Führungsperson. Und wenn es die Selbstführung ist, auch das ist ein spannendes...
Dude, und ich glaube, auch die Anzahl ist da gar nicht immer so entscheidend. Also du kannst ja auch schon ein Team mit 5, 6 Leuten führen und da kann es an allen Ecken und Enden krachen.
Auf jeden Fall.
Dich kostet es dann genauso viel Energie, wie wenn du jetzt 200 Menschen führst. Du hast ja wahrscheinlich einfach die ähnlichen Probleme einfach doppelt und du kannst dann relativ zügig das eine Problem lösen, wie du das andere gelöst hast. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt so ist. Also ich habe dann gar kein Personal mehr. Ich hab, glaube ich, auch nochmal eine andere Qualität von der Führung jetzt in Zukunft. Einfach, weil da auch jetzt mal der wirtschaftliche Druckfaktor reinkommt. Das hatte ich ja bis dahin gar nicht. Und deswegen bin ich selber gespannt, wie das wird. Aber ich weiß, dass ich lerninteressiert bin, mich auch gut führen lasse. Das ist auch immer ein wichtiger Aspekt. Wenn man selber führen will, muss man auch gut geführt werden können und auch sich führen lassen wollen.
Ja.
Und das würde ich jetzt mal behaupten, dass auch gerade das Thema Loyalität ich gelernt habe und da ganz guter Dinge bin, dass ich auch viel lernen kann jetzt in Zukunft, weil ich da auch Bock drauf habe. Also das vielleicht auch nochmal als Ergänzung
sehr
dazu.
Schön. Yes. Sehr, sehr schön.
Das dazu, Tim.
Und mehr gibt es dazu eigentlich inhaltlich auch gar nicht zu sagen.
Nee.
Außer, dass wir natürlich hoffen, dass euch das Thema auch interessiert hat und dass wir da ein bisschen was anschneiden konnten, was wir gerne vielleicht auch mal vertiefen können,
yes,
wenn ihr darauf Bock habt.
Ja.
Last but not least, du hast schon gesagt, auch ich hätte diese Woche wirklich eine ganze Handvoll, vielleicht sogar zwei Hände voll, bester Vorbilder der vergangenen Woche. Aber ich habe mir eins rausgepickt, jetzt aber erstmal du. Was ist dein Vorbild der Woche, Jan?
Ich will das mal aufgreifen, was wir gerade so ein bisschen angesprochen haben. Und deswegen passt es thematisch ganz gut. Joe Biden ist mein Vorbild der Woche. Hinsichtlich seines Rückzuges aus der Präsidentschaft, beziehungsweise als möglicher angehender Präsident der Vereinigten Staaten. Das wird er jetzt nicht mehr in einer zweiten Amtszeit, sondern er hat sich ja gestern oder vorgestern Nacht aus dem Rennen zurückgezogen und übergibt es jetzt der Person X. Ich glaube, das ist noch nicht ganz geklärt. Die Zeichen deuten zwar auf Kamala Harris, aber ja, und warum Vorbild der Woche? Ich glaube, da gehört ganz viel Mut dazu, da gehört auch ganz viel Reflexion dazu. Und auch ein Stück weit Demut. Es ist natürlich immer die Frage, was im Hintergrund gelaufen ist, wie freiwillig war es, wie...
Ich wollte gerade sagen, glaubst du, er hat es selbst entschieden?
Ich glaube, am Ende hat er es selbst entschieden, weil er, also faktisch hätte er antreten können, man hätte ihm das nicht mehr streitig machen können. Es gibt zwar noch diesen Parteitag, aber die Wahlmänner waren ja schon hinter ihm. Also der Prozess ist ja eigentlich durch gewesen. Das heißt, es gab nur noch ihn, der es hat entscheiden können. Natürlich haben Menschen auf ihn eingewirkt. Aber wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken.
Jetzt war auch besser so.
Das stimmt. Wenn wir jetzt aber mal auf die andere Seite gucken, und das bekräftigt mich in dem Glauben, dass er selbst entschieden hat, denn Trump würde das auch selbst entscheiden, nur halt anders. Und deswegen sage ich, natürlich waren da Push-Faktoren.
Ja, also der ist auf jeden Fall nicht so egozentrisch, aber ich meine, egozentrischer zu sein als Donald Trump ist auch echt
schwierig. Das geht, glaube ich, gar nicht. aber ich hoffe, dass man dem Land jetzt eine Perspektive gibt und ich hoffe, dass man mit dem Land weiter rechnen kann als vertrauensvoller Partner. Das bedeutet, dass die Demokraten gewinnen. Und ein großer Meilenstein dafür war gestern oder vorgestern die Entscheidung von Joe Biden. Deswegen ist er mein Vorbild der Woche, in der Hoffnung, dass die Welt davon profitiert. Das hoffe ich ganz besonders. Ja. Es gab ganz viele andere sportliche Vorbilder der Woche, aber ich lasse mal auf der Ebene. Wie ist es bei dir?
Ja, für den Sport sorge ich, denn mein Vorbild der Woche ist Mark Cavendish.
Ja.
Und zwar, weil Mark Cavendish im stolzen Alter von 39 Jahren gestern seine letzte Tour-Etappe beendet hat mit der stolzen Marke von 35 gewonnenen Tour de France-Etappen. Ja. Und ist damit alleiniger Rekordhalter an der Anzahl an gewonnenen Tour de France-Etappen vor Eddy Merckx, der Legende, der Radsport, absoluten Radsport-Legende. Ja. Und wer die Doku gesehen hat, Unchained oder Encœur du Peloton, um jetzt wieder beim Französischen zu bleiben. Hast du es gesehen jetzt?
Habe ich gesehen. Unfassbar.
Ja. Der weiß, wie viel ihm das bedeuten muss, denn eigentlich wollte er letztes Jahr schon aufhören und ist dann aber gestürzt und hat sich Schlüsselbein gebrochen und konnte dann quasi seinen Rekordsieg nicht mehr einfahren. Ja. Und er hat sich dann dazu entschieden, wirklich nochmal ein komplettes Jahr hinten dran zu hängen, nur um diese eine Tour de France-Etappe zu gewinnen. Und er hat es tatsächlich geschafft und er hat es auch geschafft, jetzt gestern in Nizza anzukommen.
Das ist ja auch nochmal die Leistung, ne?
Und das ist einfach, ist einfach ganz, ganz großer Sport. Ja. Der hat ja auf der ersten Tour-Etappe und da sind wir ja jetzt schon wieder beim, wie weit kannst du dich bringen, hat er ja auch vom Fahrrad gekotzt, weil er so angestrengt war. Um mit der Erkenntnis nochmal 3 Wochen durch Frankreich zu fahren und sich da auch nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, zu sagen, hey, ich hol mir die Etappe, wo es wirklich wahrscheinlich stärkere Teams und stärkere Gegner gibt auf der anderen Seite, ist schon sehr, sehr beachtlich. Und deshalb mein Vorbild der Woche, Mark Cavendish, und ich ziehe meinen imaginären Hut hier in dieser Podcast-Folge.
Brutal.
Das war schon eine coole Leistung. Ja. Er kommt in dieser Doku auch super sympathisch rüber mit seiner Familie und so, sehr nahbar. Und auch im Feld sehr beliebt. Das ist ja bei Sprintern nicht gang und gäbe.
Aber du musst ja mal überlegen, also.
Weil die müssen schon auch ab und zu mal den Ellbogen ausfahren.
Der hat ja jetzt wirklich auch nochmal sein Team überzeugen müssen. Also es ist ja nicht so, dass er sagt, oh, vielleicht, hm. Als Team hätte er auch sagen können, nee, Brudi, war schön. Wir kümmern uns jetzt mal um wirkliche Siege. Also ich, auch da gehört ja ganz viel dazu. Auch dann nochmal das Vertrauen zu generieren, um zu sagen, ich kann nochmal gewinnen. Und ich meine, nach dem ersten Tag sah es ja schon so aus, als ob der überhaupt nicht ankommt. Und dann war ja auch die Tour de France jetzt nicht so, dass der sich, der mit dem Baguette unterm Arm durch Frankreich fährt, sondern der hat sich ja durch jede Etappe gequält. und das ist ja die
und da waren schon ein paar Böse mit dabei.
Krank, auch die vorletzte und die vorvorletzte und auch die letzte, das Zeitfahren, das war jetzt nicht irgendwie entspannt. Ne? Also wenn du da den Bini Germay anguckst, wie der da hochgeschlittert ist, krass. Und ein ganz großer. Glaubst du, Pogacar kann auf der Zeitlinie das schlagen?
Die 35 Tour-Etappen. Boah, also jetzt hat er 6. Ich glaube, jetzt insgesamt 12 oder 13.
14 ist er, glaube ich.
Ja, also er ist auf einem ziemlich guten Weg, würde ich sagen. Und wenn man gesehen hat, wie dominant es jetzt war, diese Tour de France, klar, man muss jetzt sagen, sein ärgster Widersacher, Jonas Vingegaard, war vielleicht nicht komplett auf der Höhe, auf der er hätte sein können, ohne seinen schweren Sturz im Frühjahr. We'll see, ne? Also Radsport hängt ja auch schon immer ganz stark davon ab, wie gut du auf dem Rad sitzen bleibst. Aber Tadej Pogacar, 25 Jahre alt.
Also Potenzial hat er.
Wahrscheinlich wird er nicht fahren, bis er 39 ist. Ja, aber wenn man es jetzt mal hochrechnet und lass ihn mal nur 2 Etappen pro Ausfahrt, also pro Tour de France gewinnen und er fährt bis 32, 33, sind es noch 8 Jahre, 8 mal 2 sind 16,
der kommt
seine, wie viel,
14? Ja, ich glaube 14, der kann schon in die Richtung kommen, ja, absolut.
Ja. Er wird schon sehr nah rankommen, wenn nicht alle Stricke reißen.
Ich bin sehr gespannt.
Und wenn nicht Hajo Seppel doch mal rausfindet, dass er zu ist bis oben hin.
Das wäre so hart, ne? Wenn da jetzt schon wieder der Dopingbesen durch das Feld kehrt.
Wenn Hajo Seppelt seinen Dopingbesen auspackt und mal durch das slowenische Dörfchen fegt.
Dann bin ich sehr gespannt. Also der Hajo.
Gestern beim Zeitfahren, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du das Zeitfahren
gesehen? Habe ich gesehen, natürlich. Ja.
Ja, also. Da kam ja meine kurze Einblendung von dem Dorf, wo Tadej Pogacar aufgewachsen ist. Da, glaube ich, 600 Leute wohnen da. Ich weiß nicht, ob da die slowenische Anti-Doping-Agentur regelmäßig vorbeischaut.
Gut, jetzt müssen sie nach Monaco. Ne? Ja. Jetzt wohnt der gute Knirsch ja in Monaco.
Jetzt müssen sie nach Monaco, das ist schon. Aber er wird schon regelmäßig mal auf Heimatbesuch.
Ja, das stimmt. Also, ich kann da wirklich nochmal die Doping-Doku von der ARD empfehlen hinsichtlich Olympia. Das ist schon aberwitzig, was da passiert. Aber wir hoffen jetzt mal das Beste. Was mich so ein bisschen genervt hat, um noch den letzten Punkt zu machen und die Leistung nicht zu schmälern. Mir ging das gestern so ein bisschen auf den Sack wie die Eurosport-Experten, die ich hochschätze. Also denen kann ich auch 8 Stunden am Stück zuhören. Die haben sich so ein bisschen in die Opferrolle gestellt und so gesagt, naja, also jetzt noch drüber nachzudenken, dass die sauber sind, das macht ja Sache. Also ist nicht gerecht der Sache gegenüber und der Sport und toll. Ist ein bisschen naiv und ich glaube, mit der Einstellung sind die schon mal auf die Schnauze gefallen. Man muss da weiter kritisch sein. Absolut. Ja.
Ja, also denke ich auch.
Wir hoffen das Beste.
Natürlich ist Ernährung besser geworden, Technik besser geworden, Trainingsmethoden besser geworden. Aber man muss da mit einer gesunden Skepsis ran, ohne jetzt jedem unterstellen zu wollen, dass sie gedopt sind, weil nach wie vor gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Ja.
Und das ist auch gut so.
So ist es. Tim?
Ihr Lieben, das war eine weitere aus dem FF Podcast.
So ist es.
Lasst gerne mal hören im Hinblick auf das Thema Leadership, Business, ob euch das interessiert hat. Heute mal so ein bisschen fernab von sportlichen oder ernährungsseitigen Themen, aber ist vielleicht auch mal ganz schön, da was einzustreuen. Ansonsten wünschen wir euch natürlich wie immer eine gute, gesunde, fitte und fröhliche Woche. In der nächsten Woche, lass mal gucken, welches Thema wir aufnehmen. Jetzt sind natürlich die Olympischen Spiele dann auch brandaktuell. Wir können aber auch mal wieder in Richtung fachspezifische Themen gehen. Jetzt fängt auch so langsam die Vorbereitungsphase für die künftige Hyrox-Saison wieder an.
Richtig.
Also gibt es so viel, worüber noch quatschen können. Gebt da auch gerne mal eure Wünsche und Input her. Und dann bereiten wir das sehr, sehr gerne für euch auf. Ich an dieser Stelle verabschiede mich. Jan, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, dann auch einen hoffentlich nicht so tränenreichen Abschied bei der Bundeswehr.
Ich bin gespannt.
Und, ja, dir ganz, ganz viel Erfolg dann beim Umziehen und so weiter und so fort. Du wirst berichten, da bin ich mir ganz sicher. Leute, bleibt uns gewogen. Eine gute Woche. Tschüss und ciao.
Macht's gut, Freunde. Ihr könnt uns überall hören, da wo es Podcasts gibt. Tim hat schon alles gesagt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dann.